NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. Mai 1868. Die Uraufführung der ersten Sinfonie von Anton Bruckner.
Von Arnoncourt gibt es diesen tollen Satz: Bruckner ist wie ein wunderschönes Mondgestein auf dem langen Weg von Schubert zu Alban Berg. Mondgestein so in dieser Seltsamkeit, halt in dieser Eigentümlichkeit. Bei Bruckner hat man eben ab der ersten Sinfonie das Gefühl, ja, das ist einfach Bruckner.
Ich höre die erste Sinfonie als das Werk eines ambitionierten, relativ jungen Mannes, voller Kraft und Saft aus der Provinz, der tatsächlich sich aufmacht in die Hauptstadt nach Wien, um Sinfonien zu schreiben. Und es hat was von positiver Aufbruchsstimmung für mich, gerade der letzte Satz.
There is a musical drummer. In a way, he makes his own symphonic version of a Wagner operatic work.
Anton Bruckner, ein Mondgestein, ein Mann des Aufbruchs, die sinfonische Ausgabe von Richard Wagner. Irgendwie weiß man immer noch nicht so recht, was man von dem Sonderling aus Niederösterreich und seinen seltsamen, wuchtigen Sinfonien halten soll. In einigen romanischen Ländern gilt Bruckner bis heute als ungenießbar, wie ein allzu üppiges Festtagsmenü. Zu ausgedehnt und zu fett, mal zu stark gewürzt, mal salzlos wie eine Oblate. Bruckner spaltet die Nationen und die Musikfreunde. Solche Klänge verstörten Bruckners Zeitgenossen aufs Äußerste. Auch den mächtigen Wiener Kritiker Eduard Hanslick, der ansonsten einiges gewohnt war.
Hanslick hat mal gesagt, er ist so ein wahnsinnig reizender, friedlicher, älterer Herr, aber beim Komponieren wird er zum Anarchisten. Das war natürlich gemein gemeint, aber da ist insofern auch was dran, als dass er als Komponist unglaublich radikal ist.
Dieser Radikalität von Bruckners Sinfonien wollte der Cellist und Dirigent Philipp von Steinecker auf die Spur kommen.
Wo ist da das Vorbild? Das hat mich wirklich schon immer fasziniert.
Um Bruckners musikalische Herkunft zu erhellen, verordnet Philipp von Steinecker mit seinem Orchester Musica Secolorum der ersten Sinfonie eine klangliche Schlankheitskur. Die Streicher haben Darmsaiten aufgezogen. Man hört Flöten und Oboen in alter deutscher Bauweise. Die Blechbläser klingen weniger laut, aber schmetternder. Der Pauker bearbeitet das Kalbsfell mit harten Holzschlägeln. Spielt man Bruckners Musik mit den Instrumenten, für die sie gedacht war, dann geschieht das Wunder. Sie verliert nichts von ihrer majestätischen Kraft, aber der Klang wird durchsichtiger als bei modernen Orchestern. Die Musik beginnt zu leuchten und zu sprechen. So offenbaren sich Bruckners musikalische Inspirationen. Franz Schubert etwa, der Musiker des österreichischen Dialekts, aber auch das Instrument, das Bruckner wie kein zweiter beherrschte.
Die Orchester waren damals nicht so laut wie heute und die Orgel war das allerlauteste.
Detlef Glarnert, einer der erfolgreichsten Opernkomponisten der Gegenwart, mag den Komponisten, der nie im Leben für die Bühne geschrieben hat. Bruckners Opern waren die Sinfonien und seine grandiosen Orgelimprovisationen, mit denen er in Österreich, aber auch in Paris und London umjubelte Auftritte hatte.
Es haben sich einige Satztechniken der Orgel eben in Bruckners Symphonien festgesetzt. Aber man muss natürlich sagen, dass Bruckner in diversen Aspekten ein absoluter Ausnahmefall ist. Ne?
Bruckners geniales Improvisieren auf der Orgel hat ihm auch seine erste wichtige Stelle verschafft. Mit 32 Jahren bekam er, ohne sich zu bewerben, die Stelle des Domorganisten in Linz an der Donau. Die Königin der Instrumente, sie war der Spiegel von Bruckners musikalischem Kosmos und seiner religiös verkorksten Persönlichkeit.
Juli. Drei Rosenkränze, fünf Vaterunser und fünf Ave Maria, zwei Salve Regina, drei Rosenkränze. 29. Juli. Fünf Rosenkränze, fünf Vaterunser und fünf Ave Maria.
Bruckner wurde auf dem Land in Niederösterreich als Sohn eines streng katholischen Lehrers und seiner bigotten Ehefrau geboren. Die Fotografie der Mutter auf dem Totenbett hing, verhüllt von einem grünen Tuch, immer in der Wohnung des Komponisten. Bis an sein Lebensende hat Bruckner sein Gebetssoll sozusagen übererfüllt, aus Angst vor der Sünde und der göttlichen Strafe.
Erhalte in meinem Herzen den lebhaftesten Abscheu, den ich jetzt an der Sünde habe, und erschüttere mich oft mit der Furcht der Strafen, womit du die Verbrechen der Sünder züchtigst.
Früh unterwarf sich Bruckner kirchlichen Vorgesetzten. Erst als Schüler und Sängerknabe am Chorherrenstift St. Florian, später als Anhänger des ultrakonservativen Bischofs Rudigier, dem er seine Messe E-Moll für Chor und Bläser widmete.
Brahms war nicht der Musik von Bruckner generell abgeneigt, aber er hatte immer gesagt, den haben die Pfaffen auf dem Gewissen. Und auch das ist ein böser Satz, aber er ist nicht ganz unwahr.
Bruckners hysterische Religiosität verband sich mit anderen Schrulligkeiten, der extremen Unterwürfigkeit gegenüber Höherstehenden, der Sucht nach Anerkennung und Zeugnissen, seinem Zählzwang oder einem extrem unentspannten Verhältnis zu Frauen. Später in Wien wurde er mit seinem enormen Panzer aus Fleisch und Ungeschicklichkeit zum stadtbekannten Neurotiker. Und dann diese kraftvolle, selbstbewusste Musik. Im Jahr 1866, da war Bruckner schon 40, hat er in Linz die erste Sinfonie in C-Moll komponiert. Es war nicht seine allererste Sinfonie, aber doch der erste echte Bruckner in vier Sätzen. Und der hat für den Dirigenten Philipp von Steinecker mit dem Neurotiker, über den so viele Anekdoten kursierten, nicht viel zu tun.
Man liest über Bruckner und denkt, meine Herren, was war das für ein Typ? Und dann hört man diese Musik und dann spricht einen das so unglaublich direkt an. Und dieser unglaubliche, verzweifelte Optimismus, das ist sowas Berührendes und sowas Wunderschönes.
Von Beethoven und Schubert wusste Bruckner, dass eine Sinfonie vier Sätze umfasst. Etwas anderes kam auch für ihn nicht in Frage. Wirklich besonders an Bruckners neun großen Sinfonien ist, dass sie sich im Aufbau kaum unterscheiden. Für Detlef Glanert steckt dahinter nicht Fantasielosigkeit, sondern eine große Idee.
Es ist der Aufbau der Bibel. Immer derselbe. Deshalb sind die Bruckner-Sinfonien in der Dramaturgie ungefähr gleich. Es ist das Aufspannen einer Konfliktsituation am Anfang. Das Parallelleben ist das Scherzo. Die introvertierte Geistigkeit ist bei Bruckner eigentlich immer das Adagio. Und dann die Verbindung all dieser Elemente im Schlusssatz mit einem Deo Gloria immer am Schluss. Das ist bei Bruckner immer dasselbe. Und das ist eigentlich ein Glaubensbekenntnis, was er immer wieder geschrieben hat.
Die B Bibel, die Orgel, barocke Kirchenmusik, Franz Schubert. Das waren Einflüsse, die Bruckner in der ersten Sinfonie zu einer eigenen Handschrift entwickelte. Behilflich war ihm dabei der Linzer Theaterkapellmeister Otto Kitzler. Und weil Kitzler glühender Wagnerianer war, lud er Bruckner eines Tages in die Linzer Aufführung des Tannhäuser, Richard Wagners Oper über den Konflikt von Eros und heiliger Liebe. Bruckner war erschüttert.
In der Sinfonik kommt der Wagner am nächsten. Natürlich gibt es bei Bruckner keinen Text und keine Handlung, aber es gibt ein musikalisches Drama. Und die langsamen Entwicklungen und gigantischen Proportionen bei Bruckner orientieren sich wahrscheinlich an Wagners Musikdramen.
Der spanische Dirigent Gustavo Gimeno hat Bruckners erste Sinfonie jüngst mit dem WDR-Sinfonieorchester aufgeführt. Dabei hat er nicht, wie Philipp von Steinecker, die Linzer Erstfassung gewählt, sondern Bruckners spätere Revision des Werks, die sogenannte Wiener Fassung. Die erste war nicht die einzige Sinfonie, die Bruckner später bearbeitet hat, auf Anraten von Freunden oder einfach aus eigenem Perfektionsdrang.
Ich sehe positive Momente in beiden Versionen, aber ich finde die Wiener Fassung doch ein bisschen reifer, die Instrumentation raffinierter. Hinzu kommt, dass niemand ihn gezwungen hat, das Werk noch einmal vorzunehmen. Am Ende seines Lebens hat er sich selbst entschieden, die erste Sinfonie zu revidieren.
In allen Sätzen hat Bruckner in der späteren Wiener Fassung gefeilt und vor allem die Hörner stärker beschäftigt als in der Erstfassung, auch im Scherzo, mit dem sich noch ein ganz anderer Einfluss in die Musik des ausgebildeten Grundschullehrers hineindrängt.
Da kommt er tatsächlich aus einer bäuerlichen Musiziertradition, noch ganz originär, noch ganz ungefiltert. Er hat sein Geld damit verdient. Der Dorflehrer damals musste tatsächlich durch Tanzmusik sonntags sich ein Zubrot erspielen. Das hat Bruckner oft gemacht.
Ausgelassene Tanzmusik und melancholische Zerknirschung, Wagners Liebesdramen und religiöse Erbauung. All dies steckt schon in der ersten Sinfonie von Anton Bruckner. Die Uraufführung hat der Komponist selbst in Linz am 9. Mai 1868, heute vor 150 Jahren, dirigiert. Und der Erfolg ermutigte ihn, die Provinz zu verlassen und mit 40 Jahren nach Wien zu ziehen, in die Hauptstadt der riesigen Donaumonarchie. Der triumphale C-Dur-Schluss der Sinfonie wirkt wie ein Signal des Neuaufbruchs, aber auch wie der krönende Abschluss der Lebensreise, die Bruckner bis hierhin unternommen hatte.
Das ist sicher auch was, was viele Hörer an seinen Sinfonien lieben. Diese großen Apotheosen, wo man dann sagt, ach so, da ging's hin, danke für die Reise, und man kommt irgendwie raus und fühlt sich wie neu geboren.
Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an die Uraufführung der ersten Sinfonie von Anton Bruckner, heute vor 150 Jahren. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.